أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Für die schnelle und baldige Erscheinung des Imams der Zeit, Al-Mahdi al-Muntazar, Ajallallahu ta'ala farajahu al-Sharif, erheben wir unsere Stimme mit dem Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Vor einiger Zeit, einigen Wochen, vielleicht ein, zwei Monate, haben wir auf YouTube diese Shorts, ihr kennt ja diese YouTube Shorts, und auf TikTok so ein Video hochgeladen mit einem Titel, der einfach nur lautete: Hast du eine Antwort darauf? Das Video ging nur 30 Sekunden. Und in diesem Video, was nur 30 Sekunden gilt, haben wir eine Frage gestellt. Und zwar, was wäre unsere Antwort, wenn wir die Frage stellen würden, wer ist der Imam unserer Zeit? Wir alle sind uns einig, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi gesagt haben soll, wer stirbt ohne den Imam seiner Zeit zu kennen, stirbt den Tod der Jahiliyyah. Was, wenn uns jemand heutzutage fragt, wer ist der Imam deiner Zeit, was wäre deine Antwort darauf? Das war's. 30 Sekunden, nur ein Video, hochgeladen auf YouTube, auf TikTok, und es ist die Hölle ausgebrochen. Die, die das Video gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Über 50.000 Klicks, 400 Kommentare. Die meisten, das stimmt gar nicht, was er sagt. Wir müssen gar nicht wissen, wer der Imam ist. Das ist alles von der Shia Rafida und so weiter. Andere waren wirklich interessiert. Was? Imam der Zeit? Habe ich noch nie von gehört. Kannst du uns antworten? Kannst du uns sagen, wer das ist? Natürlich unsere Leute alle. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Das ist klar. Aber viele haben sich wirklich diese Frage gestellt. Moment mal, was bedeutet das überhaupt, wenn ich die Frage stelle, wer ist der Imam unserer Zeit? Viele unserer sunnitischen Geschwister können mit dieser Frage nichts antworten. Andere wiederum kommen und versuchen, diese Frage zurückzudrängen, misszuinterpretieren, was auch immer. Aber wie kann es sein, dass so eine kleine Frage, die aus 6 Buchstaben besteht, 6 Worte, nicht Buchstaben, 6 Worte, wer ist der Imam deiner Zeit? Wer ist der Imam deiner Zeit? Ja, 6 Worte besteht. Wie kann es sein, dass so eine Frage, so eine Verwirrung, so eine Diskussion, so eine große Fragestellung aufwirft und so viel Streit teilweise verursacht? Obwohl es eine simple Frage ist, die der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi ganz klar und deutlich formuliert hat: Man mate wa lam ya'ruf imama zamanihi mate mitatan jahiliyyah. Wer stirbt, ohne den Imam seiner Zeit zu kennen, der stirbt den Tod der Unwissenheit. Ein anderer Wortlaut zu dieser Überlieferung lautet beispielsweise: Wer stirbt, ohne einen Treueeid geleistet zu haben, stirbt den Tod der Jahiliyyah. Also vom Sinn her ist es ähnlich. Wir können festhalten, es gibt irgendwas, was sich Imam der Zeit nennt oder ein Führer der Zeit oder irgendwie so ein Konzept. Und wenn wir uns den Heiligen Koran anschauen, sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala von vornherein bei der Schöpfung des Menschen eine Sache etabliert hat, nämlich das Khalifat. In Surat al-Baqarah, Vers 30, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, als Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln Adam a.s. vorstellte, und sagte: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Das heißt, Adam alayhis salam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala als Khalifa, als Statthalter auf dieser Welt eingesetzt. Und die Engel hatten den Einwand: Setzt du auf dieser Erde jemanden ein, der Blut vergießen wird, der Kriege durchführen wird, der Morde begehen wird? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte weder ja, ihr habt recht, noch nein, so ist es nicht. Er sagte nur: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam alayhi salam erschaffen. Er war der Imam der Zeit der Menschen, die zu der Zeit von Adam alayhi salam beispielsweise gelebt haben. Er war der Imam der Zeit nach ihm beispielsweise andere große Propheten wie Nuh beispielsweise, wie Ibrahim, wie Musa, wie Isa, wie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Das waren große Propheten, aber auch andere wie Suleiman, Dawud, Idris beispielsweise und andere große Persönlichkeiten waren immer Hujja, eine Hujja auf dieser Welt, also ein Beweis, den Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Welt eingesetzt hat. Deshalb sehen wir, von den 124.000 Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat, der erste von ihnen war Adam a.s. und der letzte von ihnen, das Siegel der Propheten und der Liebling Gottes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Diese Imame, diese Propheten wurden von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Hujjaj, diese Khulafa, wurden von Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Welt eingesetzt, damit der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, damit der Mensch seine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala festigt, damit er seine Potenziale entfalten kann und das zeigen kann, was in ihm steckt. Hier sieht man aber direkt im Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Das heißt, ich, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala setzt auf der Erde einen Khalifen ein. Frage: Hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Menschen erschaffen können und sagen können, ihr Menschen, sucht ihr euch euren Führer aus? Hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagen können, ich erschaffe euch und es ist eure Aufgabe, es ist eure Angelegenheit, dass ihr die Führer für euch aussucht. Setzt euch zusammen, steckt die Köpfe zueinander, wie auch immer, und sucht euch den Führer eurer Zeit aus. Bestimmt ihn selber, ich halte mich daraus. Allah subhanahu wa ta'ala sagte nein. Diese Angelegenheit der Führung der Menschheit obliegt nur mir alleine. Ich bin derjenige, der bestimmt, wer die Menschheit führen soll. Ich bin derjenige, der bestimmt, wer der Imam der Zeit sein soll. Deswegen, wir sehen in zahlreichen Überlieferungen und zahlreiche Werke, dass Allah subhanahu wa ta'ala, als er die Khalifen entsandt hat, die Menschen, die Propheten entsandt hat, diese Beweise entsandt hat, dass die Menschen verpflichtet waren, ihnen zu folgen. Es war nicht so, dass jemand kommen konnte und sagen konnte, ich folge oder ich bete Allah subhanahu wa ta'ala an und der Imam der Zeit ist mir völlig egal, der Prophet ist mir völlig egal, die Hujja ist mir völlig egal, ich will nichts mit ihm zu tun haben, ich bete nur Allah subhanahu wa ta'ala an. Frage, ist das möglich? Kann jemand Muslim sein, wenn er nur Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, an ihn glaubt, aber das Prophetentum des Siegels nicht akzeptiert? Ist er Muslim? Nein. Warum? Er sagt, ich bete dich an, O Allah, ich gehorche dir, ich will dir näher kommen. Alles, was ich tue, ist für dich, O Allah. Derjenige, der Muslim sein möchte, muss zwei Bezeugungen bezeugen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Das heißt, diejenigen, die dann immer kommen, wozu Fürsprache, wozu Ahlul Bayt, wozu Imam, wir wenden uns direkt an Allah subhanahu wa ta'ala. Dann Antwort sagt, wieso kann ich nicht Muslim sein, wenn ich mich nur Allah subhanahu wa ta'ala zuwende? Wieso muss ich das Prophetentum des Siegels sallallahu alaihi wa alihi bestätigen? Wieso bin ich kein Muslim, wenn ich das Prophetentum Muhammads nicht bestätige? Wieso ist es für mich wichtig zu erkennen, wer die Hujja Gottes auf dieser Welt ist, wer der Beweis Gottes auf dieser Welt ist? Und es gibt eine wunderschöne Überlieferung, ein wunderschöner Bericht über Isa ibn Maryam, ala Nabina wa alihi wa alayhi salam, über Jesus, über den Propheten Jesus, dass eines Tages zu ihm eine Familie kam und sagte, O Ruhallah, weil ihr wisst, der Prophet Jesus hatte den Beinamen Geist Gottes, Ruhallah. Sie sagten zu ihm, O Ruhallah, wir sind eine Familie. Wenn wir ein bestimmtes Bedürfnis bei Allah subhanahu wa ta'ala haben, dann praktizieren wir 40 Nächte bestimmte Taten und dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bittgebete, erfüllt uns unsere Wünsche. Bis auf ein einziges Familienmitglied bei uns. Bei ihm funktioniert das nicht. Wieso? Ja, stell dir vor, der Vater hat ein Bittgebet, hat einen Wunsch. Er macht 40 Tage und Nächte bestimmte Gebete und sein Wunsch wird erfüllt. Die Mutter hat ein bestimmtes Bedürfnis, betet 40 Tage, ihr Wunsch wird erfüllt. Aber ein Familienmitglied, bei ihm ist es nicht so. Warum? Sie fragten Isa a.s. Und Isa a.s. antwortete daraufhin, beziehungsweise fragte Allah subhanahu wa ta'ala, er machte die Waschung und fragte Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, hier ist eine Familie, du erhörst ihre Bittgebete, aber ein Familienmitglied, dessen Bittgebete erhörst du nicht. Wieso? Was ist der Grund dafür? Und die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala kam, O Geist Gottes, O mein Geist, weil dieses eine Familienmitglied Zweifel über dich, meinen Khalifen auf der Erde hat. Er hat Zweifel über dich. Ja, er wendet sich zu mir, er betet zu mir, er macht die gleichen Taten wie die anderen, aber in seinem Herzen ist Zweifel über meinen Khalifa, über meinen Statthalter auf Erden. Deswegen akzeptiere ich sein Bittgebet nicht. Das heißt, wir sehen, es ist wichtig, dass wir erkennen, wer der Imam unserer Zeit ist, wer die Hujja unserer Zeit ist, wer der Beweis unserer Zeit ist. Deshalb, die Überlieferung des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alihi, sagt ganz klar und deutlich, Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi, mata mitatan jahiliya. Wer stirbt, ohne den Imam seiner Zeit zu erkennen? Wieso heißt es nicht, man mata wa lam ya'lam imam zamanihi beispielsweise? Wieso heißt es, wer stirbt, ohne den Imam seiner Zeit zu erkennen? Und es heißt nicht, wer stirbt, ohne den Imam seiner Zeit zu kennen? Wieso Erkenntnis und nicht einfach nur Wissen? Was ist der Unterschied? Unterschied: Wissen bedeutet, ich weiß, der Imam meiner Zeit ist Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu sharif. Seine Eltern sind Sayyida Narjis und Imam al-Askari alayhi salam. Er wurde im Jahre 255 nach der Hijra geboren. Das ist Wissen, was ich habe. Das ist Wissen. Aber der Prophet sagt, das reicht nicht aus. Der Prophet sagt, Ma'rifa, Erkenntnis ist wichtig. Du musst den Imam deiner Zeit erkennen. Du musst Ma'rifa über ihn haben. Was bedeutet es? Erkenne, welchen Rang er bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Was für eine Bindung du zu ihm haben musst. Was für einen Einfluss er auf dich hat. Was seine Rolle in der schöpferischen Ordnung ist, beispielsweise. Du musst den Imam deiner Zeit erkennen. Sonst stirbst du den Tod der Jahiliyyah. Das heißt, diese eine Frage, die wir geklärt haben, diese eine Frage, die wir gestellt haben, wer ist der Imam deiner Zeit, die für so viel Verwirrung gesorgt hat, heute wollen wir diese Frage ein für alle Mal, inshallah, klären, wer der Imam unserer Zeit ist. Und das anhand folgender Punkte, inshallah. Zum einen wollen wir im Heiligen Koran schauen, wenn der Koran über Imame spricht, über das Wort Imam, verwendet er es nur im guten Kontext oder verwendet er es auch im schlechten Kontext, im negativen Kontext? Das heißt, in welchen Situationen taucht das Wort Imam alles auf? Zum anderen wollen wir natürlich schauen, ob die Imame auch Offenbarungen bekommen können oder ob das nur den Propheten obliegt. Weil manchmal kommen, oder wir hören uns manchmal diese Vorwürfe an, ihr Schia behauptet beispielsweise, Imame würden auch Offenbarungen bekommen und so weiter und so fort. Was hat es damit auf sich? Können Imame der Ahlbayt Offenbarungen bekommen oder ist das nur den Propheten vorbehalten? Danach wollen wir herausfinden, was passiert mit demjenigen, der den Imam seiner Zeit nicht erkennt, beziehungsweise sogar aktiv bekämpft. Was ist mit demjenigen? Danach wollen wir schauen, was Imam As-Sadiq alayhi salam antwortete, als er über den Vers befragt wurde, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. Das heißt, an jenem Tage werden wir jeden mit seinem Imam, mit seinem Führer auferwecken. Was sagte Imam As-Sadiq alayhi salam dazu? Wie können wir unsere Bindung zum Imam unserer Zeit, ajallallahu ta'ala faraju sharif, stärken? Und was sind die genauen Ereignisse, die passieren, wenn der Imam ajallallahu ta'ala faraju sharif erscheint? Was werden die ersten Stationen sein, die die Menschheit erlebt? Und wann kommt Isa ibn Maryam ala nabina wa alihi wa alayhi salam? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wenn wir den Heiligen Koran fragen, was kannst du uns über das Imamat sagen, über das Wort Imam? Viele denken, wenn wir das Wort Imam hören, es ist immer im positiven Kontext zu verstehen. Der Koran nutzt es aber nicht immer im positiven Kontext. Das Wort Imam und seine verschiedenen Formen wurden ungefähr oder wurden genau 12 Mal im Koran erwähnt. Ja, kein Wunder. Wurden 12 Mal im Koran erwähnt, aber auch manchmal im negativen Kontext. Beispielsweise in Surah 28, Vers 41 heißt es, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Beispielsweise. Das heißt, und wir machten sie zu Führern, welche Menschen zum Feuer luden, zum Feuer eingeladen haben. Das heißt, der Koran zeigt uns, es gibt genauso auch Imame, es gibt genauso Führer, die die Menschen zum Feuer einladen. Beispielsweise Führer, die sich über die Propheten lustig machen, die Propheten anzweifeln, die Menschen bekämpfen beispielsweise. Der Koran sagt, dies sind Führer, dies sind Imame, die zum Feuer einladen, die zur Hölle einladen. Als Beispiel Pharaon. Ganz bekanntes, klassisches Beispiel Pharaon. Der so arrogant war, so hochmütig war und so die Menschen unterdrückt hat, dass er von sich behauptete, Ana Rabbukum al-A'la, ich bin euer erhabener Herr, ich bin euer Gott. Pharaon hat solch eine Stufe der Hochmütigkeit erhalten, dass er sich selber als Gott bezeichnet hat. Zu seiner Zeit gab es den Propheten Musa alaihi salam. Das heißt, die Menschen hatten die Wahl, nehme ich Musa als Imam oder nehme ich Pharaon als Imam. Ein Imam, der zum Feuer einlädt, wie Pharaon, und ein Imam, der zu Allah subhanahu wa ta'ala einlädt, nämlich Musa ibn Imran ala nabina wa alihi wa alaihi salam. Deshalb, die Menschen haben gesehen, es gibt hier einen Führer und hier einen Führer. Was ist aber mit den Menschen, die solch einen Imam, der zum Feuer einlädt, sehen, aber nichts machen, nicht gegen ihn kämpfen, gar nichts machen? Und ob ihr es glaubt oder nicht, in der islamischen Theologie, in verschiedenen Richtungen, gibt es oder gab es bis heute teilweise immer noch Diskussionspunkte. Und das muss man sich mal vorstellen. Bis heute wird teilweise diskutiert, darf ich einen Imam, einen Khalifen, der eingesetzt wurde, bekämpfen, auch wenn er ein Fasiq ist. Darf ich ihn bekämpfen oder nicht? Stell dir vor, ein Führer, ein Khalif wird eingesetzt, aber er ist ein Zalim, er ist ein Fasiq, er trinkt Alkohol, er kümmert sich nicht um die Religion, er tötet unschuldige Menschen. Darf ich ihn bekämpfen oder nicht? Manche kommen und sagen, nein, du darfst ihn nicht bekämpfen. Warum? Er ist von Allah subhanahu wa ta'ala eingesetzt. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Das ist ein Ulil Amr, das ist jemand, der Befehlsgewalt über uns hat. Wir dürfen ihn nicht bekämpfen. Er ist von Allah subhanahu wa ta'ala eingesetzt. Aber er trinkt Alkohol, er tötet Menschen, ja, aber er ist jetzt an der Macht, er ist Khalif. Wäre das nicht der Wille Gottes, wäre er nicht Khalif geworden. Wäre er nicht Führer über die Muslime geworden, als Beispiel. Deshalb kommen dann manche tatsächlich und verteidigen bestimmte Persönlichkeiten, die beispielsweise Walid ibn Abdul Malik beispielsweise, Abdul Malik ibn Marwan. Das waren Khalifen nach dem Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, die Alkohol getrunken haben, die mit Frauen viel zu tun hatten, die sich nicht um die Religion gekümmert haben, aber sie haben gesagt, nein, wir dürfen sie nicht bekämpfen, sie haben Befehlsgewalt über uns. Das Traurige an der ganzen Sache ist, solche Leute, sagt man, wir dürfen sie nicht bekämpfen, sie haben Befehlsgewalt, sie wurden von Allah eingesetzt, in Anführungszeichen. Aber wenn wir kommen und sagen, Ali ibn Abi Talib wurde von Allah eingesetzt, wie könnt ihr dies behaupten? Schirk, Bid'ah, Kufr und so weiter. Wie könnt ihr behaupten, Allah subhanahu wa ta'ala hat Ali eingesetzt? Ali ist nur einer der Muslime, mehr nicht. Aber so jemand wie Walid ibn Abdul Malik, Sulaiman ibn Abdul Malik, Abdul Malik ibn Marwan, solche Menschen, die den Islam in den Schmutz gezogen haben, die sind von Allah subhanahu wa ta'ala eingesetzt. Das heißt, wir sehen, es gibt Imame, es gibt Führer, die die Menschen zum Feuer einladen, die den Menschen in die Hölle einladen. Das heißt, wenn man sie folgt, dann landet man quasi im Höllenfeuer. Genauso gibt es aber auch Kufr-Imame in Surat At-Taube, Surah 9, Vers 12. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةِ الْكُفُرِ. Der Koran bezeichnet eine andere Gruppierung und sagt, es gibt Imame, die offenkundigen Kufr betreiben, Unglauben betreiben. Die beispielsweise sagen, Allah subhanahu wa ta'ala interessiert mich nicht, die Offenbarung gab es nicht, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war nichts anderes als jemand, der um Macht gespielt hat. Nach dem Tod des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam, 50 Jahre nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, saß solch eine Person auf dem Thron und war Khalif der Muslime, war Imam der Muslime in Anführungszeichen, A'immat al-Kufr. So jemand wie Yazid ibn Muawiyah beispielsweise, der als Zainab a.s. und die Geiseln zum Palast hereintraten, er den Kopf von Imam Hussein a.s. bei sich hatte, mit einem Stock gegen die Zähne Imam Husseins a.s. geschlagen hat und Zeilen rezitiert hat, die an Kufr nicht zu übertreffen sind. So viel Kufr, wie diese Zeilen beinhalten, kann man sich nicht vorstellen. Er rezitierte dabei folgende Zeilen wie Layta ashyachi bi badrin shahidu. جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. Offenkundiger Kufr, der betrieben wird. So jemand saß am Thron und war Khalif der Muslime. Was hat er gesagt? Er sagte, ich wünschte, meine Vorfahren aus Badr wären hier, um zu sehen, was ich hier getan habe, um zu sehen, wie ich Rache an Ali genommen habe. Wer waren die Vorfahren von Yazid in Badr? Wer waren diese? Abu Sufyan, Hind, Shayba, Walid, Utba bin Rabi'a. Das waren die Vorfahren von Yazid ibn Muawiyah in Badr. Sie alle haben Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und Ali ibn Abi Talib und Hamza und die Muslime bekämpft. Als wolle Yazid ibn Muawiyah sagen, so wie meine Vorfahren Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi in Badr töten wollten, so habe ich seine Nachkommenschaft hier getötet. Ich habe das gemacht, was sie machen wollten, ich habe es jetzt hier zu Ende gebracht. Ist das ein Imam, der zum Guten einlädt oder ein Imam des offenkundigen Kufr? Er sagt, La'ibat Hashim bil Mulk. Banu Hashim hat mit einem Königreich gespielt. Das, was sie gemacht haben, das waren nur Gebiete erobern. Sie waren Führer, sie haben gespielt mit einem Königreich. فَلَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلْ. Weder kam eine Offenbarung, weder kam Jibrail a.s., noch gibt es sowas wie den Islam. Das alles ist Unsinn. Die Frage, die wir uns teilweise stellen müssen, und es gibt bis heute teilweise einige Strömungen, die solch eine Persönlichkeit, wie Yazid ibn Muawiyah, als was bezeichnen? مُحْيِ السُنَّةِ مُمِيتُ الْبِدْعَةِ. und so weiter. Er ist der Sohn von Muawiyah, Katibul Wahi, derjenige, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, derjenige, der die Sunna belebt hat und die Bid'a getötet hat. Das heißt, wir sehen auch nach dem Tod des Propheten gab es A'imma, die offenkundigen Kufr betrieben haben. Was sagt der Koran? Faqatilu A'immat al-Kufr. Jemand, der so etwas sieht und schweigt, ist nicht besser als der Tyrann, der selber herrscht. Jemand, der diese Hochnäsigkeit, Arroganz und Hochmütigkeit erlebt vor sich und schweigt, ist nicht besser als derjenige, der diese Taten betreibt. Warum? Manch einer mag sagen, ich habe doch nichts mit ihm zu tun. Deine Stille hat dazu geführt, dass er weitermachen kann. Wenn du aufstehst und du redest und du aufstehst und du und du und du und die alle plötzlich gegen ihn sind, hat er dann eine Möglichkeit weiterzumachen? Nein. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Imame, die zum Feuer einladen. Wir haben auf der anderen Seite Imame, die zum Kufr einladen. Und wir müssen uns die Frage stellen, mit welchem Imam wollen wir auferweckt werden? Wollen wir auferstehen? Mit der ersten Kategorie, mit der zweiten Kategorie oder aber mit der dritten Kategorie, die Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran erwähnt, nämlich Bismillahirrahmanirrahim in Surah 21, Vers 73 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Und wir machten sie zu Imame, die durch unser Geheiß die Menschen recht leiten. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Durch unser Geheiß die Menschen recht leiten. Die dritte Kategorie der A'imma, der Imame, sind diejenigen, die durch den Geheiß Gottes die Menschen recht leiten. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach, im selben Vers danach? وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. Und wir haben ihnen eingegeben, Gutes zu tun. Das heißt, wir sehen beispielsweise, dass diese Imame, wir wollen jetzt nicht näher klassifizieren, wer damit gemeint ist. Wir sehen, der Koran sagt, es gibt bestimmte Imame, die durch den Geheiß Gottes die Menschen recht leiten und ihnen wird etwas eingegeben. Ihnen wird quasi Wahi, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. Wir geben ihnen ein, etwas Gutes zu tun. Wir sagen beispielsweise, gemäß der Schule der Ahlul Bayt, alayhi salam, dass den Propheten, wenn zu ihnen Allah subhanahu wa ta'ala spricht, dass die Propheten Wahi bekommen, die Imame der Ahlul Bayt, alayhi salam, bekommen Ilham, das heißt eine Eingebung. Manch einer mag sich fragen, okay, wo ist das Problem, wenn ich jetzt als Beispiel Abu Hanifa als Imam nehme, Malik ibn Anas als Imam nehme, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i als Imam nehme oder Ahmad ibn Hanbal als Imam nehme. Wo ist das Problem? Warum sagt ihr nehmt beispielsweise Imam al-Mahdi, ajallahu farajahu al-Sharif als Imam der Zeit oder aber Imam Ja'far al-Sadiq, auf die ihr eure Rechtsschule bezieht? Wo ist der Unterschied zwischen diesen Imamen? Ihr habt Ja'far ibn Muhammad als seinen Imam, ich habe Abu Hanifa als Imam. Wo ist das Problem? Zum einen sagen wir, Abu Hanifa war ein Schüler von Imam Sadiq a.s., der selber sagte, laula sanatan lahalak an-Nu'man, wären nicht die zwei Jahre, wäre an-Nu'man verloren gegangen. Auf der anderen Seite sagen wir, diese Art, die ihr als Imame bezeichnet, sind Gelehrte, gemäß eurer Ansicht Gelehrte. Sie können richtig liegen, sie können falsch liegen. Sie sind Gelehrte, die etwas lernen und entweder richtige oder falsche Urteile geben. Wir sagen, die Imame der Ahlul Bayt, alayhim salam, weshalb wir verpflichtet sind, ihnen zu folgen, dass ihr Wissen durch eine Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Dass sie ihr Wissen vom Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi bekommen haben. Dass sie die Erben des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi sind. Die Erben der Propheten. Wenn wir die Ziyara von Imam al-Hussein alaihi salam rezitieren, Assalamu alayka ya warithe Adam as-safatillah. Assalamu alayka ya warithe Nuh al-Nabiyillah. Assalamu alayka ya warithe Ibrahim khalilah. Und so weiter und so fort. Musa, Kalimullah, Isa, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, sallallahu alaihi wa alaihi. Sie sind die Erben dieser Propheten. Das Wissen stammt von ihnen und gelangte zu den Imamen der Ahlul Bayt, salatullahi wa salam alaihim. Deshalb, manche kommen und sagen, Jibrail beispielsweise, spricht nur zu Propheten. Wie sprach dann Jibrail alaihi salam mit Maryam beispielsweise? War Maryam eine Prophetin? Nein. Jibrail, wir lesen in Surat Maryam, dass Jibrail a.s. auch zu Maryam sprach. Oder aber manche kommen und sagen, ihr gebt den Imamen der Ahlul Bayt a.s. einen extrem hohen Rang zu, der ihnen nicht gebührt. Die Al-Muhammad, die Familie des Propheten, sind normale Menschen, sind normale Muslime. Was übertreibt ihr in ihrem Rang? Ali ibn Abi Talib, selbst wenn er der Nachfolger des Propheten ist, was schreibt ihm so hohe und erhabene Eigenschaften zu? Wir antworten mit einer simplen Sache. Wir sagen, der Nachfolger von Sulaiman, Asif ibn Barkhia, war imstande, einen Thron mehrere tausend Kilometer in eine Sekunde zu bringen. Kann dann der Nachfolger von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi nicht noch mehr als das? Sulaiman a.s. war ein Prophet. Sein Nachfolger, Asif ibn Barkhia, Sein Wasi war kein Prophet und dennoch war er imstande, solch eine Tat zu vollbringen. Wer ist besser, Sulaiman a.s. oder Muhammad s.a.w.? Ohne Zweifel das Siegel der Prophet Muhammad s.a.w. Wer ist besser, der Nachfolger von Sulaiman oder der Nachfolger von Muhammad s.a.w.? Ohne Zweifel der Nachfolger von Muhammad s.a.w. Oder aber eines der häufigsten Vorwürfe, was wir immer wieder hören, ist: Ihr Anhänger der Schule der Ahlul Bayt, ihr habt aus dieser Imamat-Geschichte eine Familienbande gemacht. Das habt ihr sicherlich öfters mal gehört. Sie kommen und sagen, ihr habt die Familie bezogen, ihr habt erstmal Ali ibn Abi Talib als sein Schwiegersohn, dann habt ihr seine Tochter und dann die Familie, ein Sohn nach dem anderen. Ihr habt so ein Familiending draus gemacht, so ein Familienbusiness, könnte man sagen. Was ist unsere Antwort? Wir sagen, nicht wir haben dieses Familienbusiness gestartet, nicht wir haben die Familie auserkoren. Allah subhanahu wa ta'ala sprach darüber. Und vorhin vor dem Vortrag kam diese Frage auf, wie können wir beweisen, dass die Ahlul Bayt alayhim salam die wahren Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi sind? Woher können wir sagen, dass die Familie des Propheten diejenigen sind, die wir befolgen müssen? Aus dem Koran selbst. Der Koran selber sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-Alamin. Erstmal sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben Adam und Nuh und Al Ibrahim, die Familie Ibrahims und die Familie Imrans auserkoren, auserwählt über die Welten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über Al Ibrahim und Al Imran. Okay, er hat erstmal Familie erwähnt. Wenn wir Ibrahim a.s. anschauen, Ibrahim a.s., eines seiner besonderen Charaktereigenschaften ist, wenn ihm etwas gegeben wird, dann macht er sofort Dua für seine Nachkommenschaft, für seine Nachfahren. Immer, wenn ihm etwas passiert, sagt er, وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي. Als Beispiel, رَبَّنَا oder رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي. O Allah, mach mich zu denjenigen, die das Gebet regelmäßig verrichten und meine Nachkommenschaft. رَبَّنَا فَتَقَبَّلْ دُعَاء. Das heißt zum einen, wenn Ibrahim a.s. über das Gebet spricht, sagt immer, meine Nachfahren. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim als Imam eingesetzt hat in Surat al-Baqarah, inni ja'iluka linnasi imama. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu Ibrahim und sagt ihm, ich setze dich als Imam über die Menschen ein. Ibrahim sagte nicht, oh Allah, danke, vielen Dank dafür. Jeder Normale würde sagen, oh Allah, du hast mich als Imam, vielen Dank. Ibrahim a.s. wieder was? Wa min dhurriyati? Qala la yanalu ahdi. Das heißt auch hier, was ist mit meiner Nachkommenschaft? Weil Ibrahim a.s. wusste, aus meiner Nachkommenschaft ist Muhammad wa al-Muhammad salatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Deshalb sehen wir, dass Ibrahim a.s. immer wieder Dua gemacht hat für seine Nachkommenschaft, für seine Nachfahren, für seine Familie. Wer ist aber nun von seiner Familie diejenigen, die als Imame auserkoren sind? Das heißt, wir können bis hierhin sagen, der Koran macht uns ganz klar und deutlich, aus der Linie von Ibrahim a.s. gibt es Imame. Frage, hätte Ibrahim oder hätte Allah subhanahu wa ta'ala nach Ibrahim nicht andere Propheten nehmen können? Wieso hat er die Söhne Ibrahims genommen? Hätte er nicht andere Menschen als Propheten auserwählen können? Wieso nach Ibrahim Ismail und Ishaq beispielsweise und danach aus der Linie von Ismail und aus der Linie die Söhne bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Wieso die Linie? Wieso diese Familie? Wieso die Familie, die Allah subhanahu wa ta'ala auserkoren hat als Propheten? Hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht jemand anderes auserwählen können? Es ist, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen, ich habe eine bestimmte Linie vorherbestimmt. Diese Linie der Reinheit wird bewahrt. Und aus dieser Linie wird meine beste Schöpfung hervorkommen, nämlich Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, und aus seiner Nachkommenschaft Fatima alaihi salam, und aus ihrer Nachkommenschaft erschaffe ich die 12 besten Menschen und Imame und Führer für die gesamte Menschheit. Das heißt, zum einen ihr Ehemann Ali ibn Abi Talib salatullahi wasalamu alaihi, und aus ihrer Nachkommenschaft, aus ihrer Nachfahren, die Imame der Ahlul Bayt, angefangen bei Imam al-Hasan, Imam al-Hussein, bis zum Ende hin, bis zu Imam Sahib al-Asr wa-Zaman, Ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Und das zeigt uns eine Sache, und merkt euch das bitte. Der gleiche Allah, der Nubuwa, der das Prophetentum al-Ibrahim gegeben hat, er gab das Imamat al-Muhammad alayhi salam. Immer wenn ihr damit konfrontiert werdet, warum Familie, Familie? Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala gab der Familie Ibrahims, er gab der Familie Imrans, er gab der Familie Ibrahims das Prophetentum. Und der gleiche Gott, der gleiche Allah subhanahu wa ta'ala gab der Familie Muhammad das Imamat, die Wilaya. Und jeder Muslim, es gibt nicht einen einzigen Muslim auf der Welt, der das Gebet verrichtet, ohne zu sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Diese Bekannten, also wir in der schiitischen Rechtsschule sagen im Gebet, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In der sunnitischen Rechtsschule, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Al-Muhammad, Al-Muhammad. Der größte Salafist, der größte Anti-Shia-Hasser, bezeichnet ihn, wie ihr wollt. So sehr er die Shia hasst, er ist gezwungen, im Gebet Allahumma salli ala Muhammad wa al-Muhammad zu sagen. Er kann nicht anders, weil sein Gebet sonst ungültig ist. Er ist gezwungen, fünfmal am Tag sich der Richtung zu wenden und Sujud zu machen vor einem Gebäude, wo Ali ibn Abi Talib geboren wird. Ob er will oder nicht. Er hat nicht die Wahl. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, du kannst machen, was du willst. Ich zwinge dich, ob du willst oder nicht, fünfmal am Tag Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad zu sagen und in die Richtung zu gehen, wo Ali ibn Abi Talib geboren ist. Was will man noch mehr? Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir dieses Licht der Wilaya von Muhammad wa ala Muhammad erkennen dürfen und dieses Licht befolgen dürfen. Deshalb seid selbstbewusst, seid stark, wisset, dass ihr Liebende und Anhänger von Muhammad wa al-Muhammad salatullah wa salam alayhim seid. Seid euch sicher, dass euer Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam ist. Wenn sich die ganze Welt vereint, um den Rang Alis zu schmähen, sie werden nicht imstande dessen sein. Und das haben wir gesehen. 70 Jahre wurde Ali ibn Abi Talib auf den Kanzeln verflucht. Hat das irgendetwas an seinem Rang geändert? Nichts. Im Gegenteil, es hat ihn nur noch mehr erhöht. Die Brüder von Yusuf wollten Yusuf töten. Sie haben ihn in einen Brunnen geworfen. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Diese Tatsache, dass sie ihn in einen Brunnen geworfen haben, um ihn zu töten, diese Tatsache hat Allah genutzt, um ihm den höchsten Rang zu geben, als einer der großen Autoritäten von Ägypten. Und später kamen die Brüder und wollten etwas von ihm. Legt euch, oder man darf sich nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala anlegen. Man kann nicht gewinnen. So sehr man versucht, die Ahl Bayt zu unterdrücken, ihren Rang zu schmähen, umso mehr sehen wir, dass ihr Rang höher wird. Deshalb, viele Gelehrte sagen, wunderschöne Aussprache, wenn sich die gesamte Menschheit vereint, um jemanden zu erniedrigen, den Allah subhanahu wa ta'ala erhöht hat, sie werden scheitern. Und wenn sich die gesamte Menschheit vereint, um eine Person zu erhöhen, die Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, sie werden scheitern. Yazid ibn Muawiyah, wie oft haben sie versucht, ihn in die Höhe zu ragen? Muawiyah selbst, wie oft haben sie versucht, ihn in die Höhe zu ragen? Trotzdem sehen wir, dass diese Persönlichkeiten immer weiter entblößt werden. Von Tag zu Tag, immer weiter in der Geschichte, wird die Wahrheit deutlich, was das für Persönlichkeiten waren. Deshalb, wenn uns gesagt wird, Al-Muhammad, die Familie des Propheten, ihr macht ein Familienbusiness raus, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dies gemacht. Jetzt okay, woher wissen wir, dass es die Imame der Ahl Bayt sind? Die 12 Imame, die wir kennen. Der Prophet Ibrahim a.s. sagte, nur min dhurriyyati. Abu Lahab ist auch von der Dhurriyya, beispielsweise von Ibrahim a.s. Von der Dhurriyya, von der Nachkommenschaft von Ibrahim gibt es viele Persönlichkeiten. Wer sagt uns, dass nun diese 12 die Imame sind? Ganz einfach, hier brauchen wir uns nur eine einzige Überlieferung anzuschauen, auch über die sich ebenfalls die gesamte Muslime geeinigt haben. Wir wissen, aus der Linie Ibrahims wird es Imame geben, wird es Führer geben, die wir verpflichtet sind zu befolgen. Wer sind diese? Der Prophet hat es deutlich gemacht. Er sagte, ich hinterlasse euch den Koran und meine Ahlul Bayt und sie werden sich niemals voneinander trennen, bis dass sie sich am Brunnen des Kauthar wieder treffen. Koran und Ahlul Bayt sind so verankert. Sie sind immer zusammen, niemals werden sie sich trennen. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala zu Ibrahim gesagt? La yanalu ahdi al-zalimin. Mein Bund wird sich nicht über die Ungerechten erstrecken. Das heißt, die Imame aus deiner Nachkommenschaft werden nicht ungerecht sein, werden keinen Zulm machen. Frage, ist eine Sünde ein Zulm oder nicht? Eine Ungerechtigkeit oder nicht? Zalamtu nafsi. Wie oft sagen wir in den Duas? Zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Jede Sünde ist eine Ungerechtigkeit gegen uns. Jeder Fehler ist eine Ungerechtigkeit gegenüber uns. Jede Sünde, jeder Fehler entfernt uns vom Heiligen Koran. Egal, ob wir es wissen oder nicht. Ja, wenn ich bereue und es nicht wusste, vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala mich nicht dafür bestrafen, wenn ich diesen Fehler gemacht habe oder eine Sünde gemacht habe und ich wusste es nicht und bereue danach. Vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala mir dann vergeben. Aber in dem Augenblick, wo ich die Sünde gemacht habe, habe ich mich vom Koran entfernt. Egal, ob ich es wusste oder nicht. Der Prophet sagte, sie werden sich niemals voneinander entfernen. Und wenn sie sich niemals voneinander entfernen, werden sie dann Wollen machen? Werden sie Ungerechtigkeit machen? Werden sie eine kleine Stäubchen Ungerechtigkeit machen oder nicht? Nein, weil sonst würden sie sich vom Koran entfernen. Der Prophet sagte aber, sie sind so. Das heißt, wir können direkt aus dem Bittgebet Ibrahims a.s. und diesem Hadith sagen, Allah subhanahu wa ta'ala erfüllte das Bittgebet von Ibrahim a.s., indem er die Imame der Ahlul Bayt salatullahi wasalam alayhim erschaffen hat und als Führer über die Muslime auferlegt hat. Deshalb müssen wir uns bewusst sein, wir als Anhänger der Rechtsschule der Ahlul Bayt a.s., was für eine große Gnade es ist, dass wir diese Wahrheit erkannt haben und diese Wahrheit befolgen und sagen können, Ali ist mein Imam. Ich will zu Rasulullah und der beste Weg zu Rasulullah ist Ali ibn Abi Talib a.s. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman arada al madinata falyadkhul min babiha. Wer zur Stadt will, wer zur Stadt des Wissens will, er möge durch das Tor eintreten. Und niemand kommt dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam näher, außer durch Ali ibn Abi Talib sallallahu alaihi. Deshalb, es gibt eine schöne Geschichte, die ein Gelehrter mal erzählt hat. Er sagte, einmal saß der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa sallam mit Ali ibn Abi Talib und einigen anderen Gefährten. Und jemand kam und grüßte zuerst Ali ibn Abi Talib und dann den Propheten. Stellt euch vor, so eine Runde ist da, der Prophet sitzt da, Ali ibn Abi Talib sitzt da, Gefährten sitzen da und sie unterhalten sich. Jemand kommt und grüßt als allererstes Ali ibn Abi Talib und dann den Propheten. Die Sahaba sind aufgestanden, was für eine Respektlosigkeit. Der Prophet sitzt hier und du kommst und grüßt zuerst Ali und dann den Propheten. Was ist los mit dir? Jeder normale Mensch würde sofort als erstes den Propheten grüßen. Dieser Mann wandte sich zum Gesandten Gottes und sagte, oh Gesandter Gottes, ich wollte nicht unhöflich sein, ich hörte aber, dass du sagtest, أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمُ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَالْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا. Oh Gesandter Gottes, ich wollte zu dir, aber ich grüßte Ali als dein Tor, um zu dir zu gelangen. Das ist unser Weg, das ist unsere Methodik. Und wir können immer wieder sagen, bringt uns jemand in der gesamten Geschichte, der vorzüglicher ist als Ali ibn Abi Talib. Mut in der Schlacht, bringt uns jemand, der stärker war als Ali a.s. Bringt uns jemand, der in der Schlacht von Badr mehr die Feinde bekämpft hat als Ali a.s. Bringt uns in der Schlacht von Uhud jemanden, der nicht so weggerannt ist wie Ali ibn Abi Talib a.s. Bringt uns jemanden in der Geschichte, der in der Schlacht von Khandaq nicht die ganze Zeit aus Angst zurückgeschritten ist, sondern hervorgetreten ist wie Ali ibn Abi Talib a.s. Bringt uns jemanden in der Geschichte, über den der Prophet sagt, dass ich werde am nächsten Tage diese Flagge jemanden geben, den Allah und sein Gesandter liebt und der Allah und seinen Gesandten liebt. Das heißt, der Prophet sagte, diese Flagge wird jemand bekommen, den Allah und sein Gesandter lieben. 100%, kein Zweifel besteht darin. Und wer bekam diese Flagge? Außer Ali ibn Abi Talib, salatullahi wasalamu alayhi. Wir können bis morgen weitermachen. Wir können über den Ring sprechen, der im Gebet gespendet wurde. Wir können darüber sprechen, wen Fatima a.s., die Herrin der Frauen der Welten, geheiratet hat. Wir können darüber sprechen, wer in Radir Khum, wessen Hand emporgehoben wurde. Man kuntu maula, fahada aliyun maula, Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wansur man nasara, wachzul man khadala, und so weiter und so fort. Deshalb dürfen wir in diesem Punkt nicht schwach werden und uns bewusst machen und immer wieder bewusst werden lassen, welchen Weg wir gehen und was für ein großer Segen es ist, den Weg der Wilaya von Ali ibn Abi Talib zu bestreiten. Was passiert aber, wenn ich den Imam meiner Zeit nicht erkenne oder gar bekämpfe? Was passiert, wenn ich den Imam meiner Zeit bekämpfe? Ich hoffe, man hört jetzt die Ironie raus. Wenn es Ali ibn Abi Talib ist, den ich bekämpfe, ist es kein Problem. Du bist immer noch ein Muslim, wir finden dir eine Ausrede. Wir können sagen, Ijtihad der Verachter, er hat einen Ijtihad gemacht, aber einen Fehler begangen. Wir sehen beispielsweise in der Geschichte, in der Kamelschlacht beispielsweise, dass es bestimmte Persönlichkeiten gab, wie Talha, wie Zubair beispielsweise, wie die Ehefrau des Propheten Aisha, dass sie in der Kamelschlacht gegen den Imam der Zeit gekämpft haben. Übrigens hier, genau über diese Geschichte, Sheikh al-Mufid. Wer kennt Sheikh al-Mufid? Viele kennen ihn sicherlich, Sheikh al-Mufid. Sheikh al-Mufid heißt eigentlich Muhammad ibn Muhammad. Wie bekam er diesen Beinamen Mufid? Genau wegen dieser Geschichte. Sheikh, der Inhaber von Kitab al-Urshad beispielsweise. Wie hat er diesen Beinamen Mufid bekommen? Von einem sunnitischen Gelehrten. Wie? Vielleicht kennen einige diese Geschichte. Sheikh al-Mufid, als er Junge war, liebte es, in andere Klassen zu gehen, Unterrichte beizuwohnen und mit sunnitischen Gelehrten zu diskutieren, zu debattieren. Jeder von uns kennt diese Leute, die gerne immer irgendwo hingehen wollen und debattieren wollen, diskutieren wollen. Er war auch jemand, er hat das geliebt. Er hat das geliebt, ist immer in verschiedene Unterrichte reingegangen und hat dort diskutiert. Einmal war er in einem Unterricht von einem sunnitischen Gelehrten. Und er stellte die Frage, was ist besser, das Ereignis der Höhle oder das Ereignis von Radir? Ja, das Ereignis der Höhle. Das Ereignis mit der Höhle, mit der Auswanderung des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Oder das Ereignis von Radir, man kuntu maula, fahada Ali und maula. Einer hebte die Hand und sagte, Radir ist besser. Er sagte, nein, das Ereignis der Höhle ist besser. Wieso? Das Ereignis der Höhle ist im Koran erwähnt und Radir ist nur ein Hadith erwähnt. Und das, was im Koran ist, ist über Hadith. Beziehungsweise das, was stärker und authentischer überliefert wurde, was zweifelsfrei bestätigt ist, steht immer über dem, was weniger stark überliefert wurde. Was nicht so stark überliefert wurde, was nicht so authentisch ist. Deswegen, die Höhle ist besser als Radir. Sheikh al-Mufid hat sich gemeldet. Hier, ich habe eine Frage. Er sagte, ja, bitteschön, was möchtest du? Er sagte, ich habe eine Frage. Er sagte, welche? Er sagte, was sagst du über jemanden, der den Imam seiner Zeit bekämpft? Er sagte, Kafir. Sofort. Jemand, der den Imam seiner Zeit bekämpft, ist Kafir. Er sagt, okay, was sagst du über Talha und Zubair und Aisha, dass sie Imam Ali bekämpft haben, Ali ibn Abi Talib bekämpft haben? Er sagte, ja, 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 sie haben Tauba gemacht danach. Sie haben Tauba gemacht. Sheikh al-Mufid sagte, die Tatsache, dass sie Ali ibn Abi Talib bekämpft haben, ist zweifelsfrei in allen Büchern bestätigt. Dass sie Tauba gemacht haben, ist nicht überall bestätigt, ist nicht zweifelsfrei. Und du hast gerade gesagt, alles, was stark authentisch überliefert wurde, zweifelsfrei überliefert wurde, steht immer über dem, was weniger stark überliefert wurde. Was machen wir jetzt? Der Gelehrte schaut ihn an, er sagte, komm zu mir. Er sagte, wie heißt du? Er sagte, Muhammad ibn Muhammad. Er sagte, nein, heute heißt du Mufid, denn du hast mir heute eine nützliche Lektion erteilt. Mufid heißt ja nützlich. Sheikh al-Mufid, also der Sheikh, der nützliche Sheikh. Diesen Beinamen hat er von einem sunnitischen Gelehrten bekommen. Aufgrund dieses Ereignisses. Wir sehen also, es gab Zeiten, wo der Imam der Zeit bekämpft wurde. Aber das Traurige ist, es wurde immer mit zweierlei Maß gemessen. Wenn Ali ibn Abi Talib bekämpft wird, wenn eine Armee von über 10.000 Mann gegen ihn aufgestellt wird und über 10.000 Muslime sterben, heißt es am Ende, es war ein Problem, es war eine Fitna, sie haben Ijtihad gemacht und Fehler gemacht, kein Problem. Muawiyah kämpft gegen Imam Ali, hat Ijtihad gemacht und hat auch Fehler gemacht. Wir gucken am besten nicht darauf. Aber, wenn das so ist, okay, wenn das so ist, gab es eine einzige Person, die gesagt hat, über diejenigen, die das Khalifat des ersten Khalifen nicht angenommen haben, haben sie gesagt, Ijtihad für Akhta, oder waren sie sofort Murtaddin, Ridda-Kriege? Wurden sie sofort entweder in Exil geschickt, getötet, sanktioniert und so weiter. Warum ist derjenige, der Ali ibn Abi Talib bekämpft, jemand, der Ijtihad macht? Wenn Ali ibn Abi Talib immer Ijtihad, yani die ganze Menschheit macht Ijtihad gegenüber Ali ibn Abi Talib, ist kein Problem. Aber wenn man gegenüber den ersten Khalifen seine Bay'a nicht gibt, dann ist man Murtad, dann ist man jemand, der beispielsweise nicht zum Islam gehört. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, auf eine ganz sachlichen und logischen Art und Weise. Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Und wenn wir das Ganze versiegeln wollen, diese Fragestellung versiegeln wollen, dann stellen wir nur eine einzige Frage. Und das erwähne ich immer wieder gerne, für die, die es noch nicht kennen. Mit einer einzigen Frage könnt ihr dieses gesamte Konstrukt zum Einsturz bringen. Fragt, wer war der Imam von Fatima a.s.? Wer war der Imam von Fatima? War es der erste Khalif Abu Bakr? Aber Bukhari sagt, Fatima starb und war verärgert über Abu Bakr. Wie kann das sein? Traut sich eine einzige Person, gibt es einen einzigen Muslim, der sich traut zu sagen, Fatima starb, ohne den Imam ihrer Zeit zu kennen, dass sie den Tod der Jahiliyyah starb, wal'iyadhu billah? Nicht ein einziger Muslim würde sich trauen, das zu sagen. Wieso? Bukhari selber schreibt, Fatima a.s. gehört zu den vier besten Frauen der Welt. gehört zu den Frauen des Paradieses, die vier besten Frauen des Paradieses. Eine Frau der vier besten Frauen des Paradieses starb verärgert über den ersten Kalifen und hat ihm keine Bay'a gegeben. Wer war der Imam von Fatima a.s.? Beantwortet uns diese Frage. Eine einzige Frage kann alles zum Einsturz bringen, die uns dann zu einem Ergebnis bringt. Der Imam von Fatima a.s. nach Rasulullah s.a.w. war Ali ibn Abi Talib s.a.w. Und ich sage, ich bin auf der sicheren Seite und nehme mir den Imam, den Fatima genommen hat. Punkt aus. Fatima ist die Herrin, eine der vier Frauen des Paradieses. Ich bin zu 100% safe, wenn ich das mache, was sie gemacht hat. Punkt aus. Wenn es so ein umstrittenes Thema ist, wieso gehe ich nicht auf Nummer sicher und mache das, was Fatima gemacht hat? Dann bin ich auf der sicheren Seite. Fatima hat Ali genommen. Ich nehme auch Ali. Und ich weiß ganz genau, ich kann mit ruhigem Wissen und Gewissen schlafen, weil ich weiß, wäre ich zu der Zeit von Jamal, von der Kamelschlacht, und müsste mich entscheiden, bin ich auf dieser Seite oder auf dieser Seite? Ich würde ohne Zweifel sagen, ich bin auf der Seite von Ali ibn Abi Talib a.s. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, Aliyun ma'al haqq, wal haqqu ma'a Ali, yaduru al haqqu haythu ma daru Ali ibn Abi Talib a.s. Der Gesandte Gottes sagte, Ali ist mit dem Recht, mit der Wahrheit, und die Wahrheit ist mit Ali. Und die Wahrheit folgt Ali ibn Abi Talib, wo immer er sich begibt. Das heißt, nicht Ali folgt der Wahrheit, die Wahrheit folgt Ali. Ali ist das Maßstab für die Wahrheit. Ali ist das Maßstab für das Recht. Das, was Ali macht, ist die Wahrheit und ist das Recht. Wir dürfen uns nicht die Frage stellen, was Ali gemacht hat, ist es richtig oder falsch? Nein, was Ali macht, ist Wahrheit. Was Ali macht, ist das Recht. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi so definiert, dass Ali alaihi salam das Recht ist. Deshalb sehen wir, der Imam der Zeit für die Menschen, die zur Zeit des Propheten gelebt haben, war Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Nach Rasulullah war es Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Nach Ali war es Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, Imam Zain al-Abidin, Imam al-Baqir, Imam al-Sadiq, bis wir zu Imam al-Hassan al-Askari alaihi salam kommen und dann sein Sohn, Imam Sahib al-Asr wa-Zaman, ajjalallahu ta'ala faraja al-Sharif, Imam al-Mahdi al-Muntadhar, ajjalallahu ta'ala faraja. Imam al-Sadiq wurde befragt über den Vers, O Sohn des Gesandten Gottes, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. An jenem Tage werden wir jeden mit seinem Imam wieder auferwecken. Was ist damit gemeint, O Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq? Er sagte, wir Imame werden mit dem Propheten wieder auferstehen. Wir Imame der Ahl-Bayt werden mit dem Propheten wieder auferweckt werden. Und ihr, unsere Schia, werdet mit uns auferstehen. Was für eine wunderschöne Aussage vom Imam zu hören, dass wir als seine Schia mit ihm auferstehen. Und es gibt eine sehr lustige Begebenheit zwischen einem schiitischen Gelehrten, einem schiitischen Prediger und einem, ich sag mal, Salafisten, Wahhabiten, Radikalen. Einmal nach einer Veranstaltung, und dieser Gelehrte hat auch über Imam der Zeit und Imam al-Mahdi und man mata wa lam ya'rif Imam al-Zamani, wer stirbt ohne den Imam seiner Zeit zu kennen. Er hat über dieses Thema gesprochen, und nach der Rede kam dieser Salafist zu ihm und hat mit ihm diskutiert, debattiert, sagte, nein, Yazid ibn Muawiyah, du kannst das nicht über ihn sagen, er war Imam der Muslime, er war so und so. Sie haben diskutiert und geredet und geredet, und der schiitische Gelehrte merkte irgendwann, es macht keinen Sinn. Er sagt, okay, lass uns abbrechen, ich mache ein Dua für dich. Ich sage, du liebst Yazid? Er sagte, ja. Er sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich mit Yazid wieder auferstehen lassen. Er sagte, Amin. Und möge Allah dich mit Hussein ibn Ali auferstehen lassen. Er sagte, Amin. Allahumma Amin. Was will ich mehr? Möge Allah dieses Bittgebet von dir hören, inshallah. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. An jenem Tage, am Tage des Gerichts, werden wir einen jeden Menschen, eine jede Nation mit ihrem Imam wieder auferwecken. Jeder nimmt sich einen Imam, einen Führer, dem er folgt. Entweder ist es ein Führer, der zum Feuer einlädt, entweder ist es ein Führer, der zum Kufr einlädt, zum Unglaube, oder aber es ist ein Imam. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Und wir haben sie als Imame eingesetzt, die durch unser Geheiß die Menschen recht leiten. Deshalb, Abu Basir, einer der Gefährten des Imams, kam eines Tages zu Imam Sadiq und legte seine Hand auf seine Schultern und sagte, ich gebe dir hiermit meinen Treueeid. Ich leiste meinen Treueeid an dich, O Ja'far ibn Muhammad. Und er sagte, يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. Das heißt, an jenem Tage werden wir jeden mit seinem Imam wieder auferwecken. Als wolle er sagen, du wirst inshallah mit uns auferweckt werden. Deshalb, wir alle warten auf einen einzigen bestimmten Tag, eine bestimmte Nacht, die inshallah jeder von uns erleben wird bald. Und wir warten sehnsüchtig auf eine bestimmte Nacht. Und es ist eine Nacht, zum 23. Ramadan. Die Überlieferungen sagen, der Schrei von Jibrail a.s. wird in einer Nacht zum 23. Ramadan zu hören sein, worin er sagt, Ali ist mit der Wahrheit, so folget ihm. 3 Monate später, stellt euch vor, die Nacht zum 23. Ramadan, die Nacht zu Laylatul Qadr, 3 Monate später, die Nacht zu Ashura. Die Nacht zu Ashura wird der Imam der Zeit, Al-Mahdi Al-Muntabar, Ajallallahu Ta'ala Farajul Sharif, erscheinen in Masjid Al-Haram bei der Kaaba. Wer wird um ihn herum sein? Die 313. Diese 313, die Top-Generäle, die Top-Auserwählten des Imams Ajallallahu Farajul Sharif, bekommen eine spezielle Einladung vom Imam. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie sie zum Imam gelangen. Sie werden mit ihm dort an der Kaaba stehen. Und der Imam, ajallallahu ta'ala farajul sharif, wird das erste Mal mit ihnen als Jama'a vor der gesamten Welt Salatul Maghrib und Salatul Isha verrichten, mit den 313. Und darunter werden 50 Frauen sein. Danach, nach dem Gebet, schaut, wie Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, unser Imam, wie er diese Begebenheit detailliert formuliert hat. Jede einzelne Bewegung des Imams hat Imam Sadiq beschrieben. Er sagte, der Imam der Zeit wird das Gebet mit ihnen verrichten, mit den 313. Dann wendet er sich mit seinem Rücken zur Kaaba und er wird eine Rede halten. Diese Rede, die der Imam der Zeit halten wird, Wort für Wort ist diese Rede überliefert in unseren Büchern. Bis der Imam, ajallallahu ta'ala farajul sharif, 5 Ausrufungen machen wird, 5 Rufe tätigen wird. Und er wird sagen, Ala ya ahlal alam, ana al-imamul qa'im. Ala ya ahlal alam, ana al-samsamul muntaqim. Ala ya ahlal alam, inna jaddi al-Husayn qataluhu atshana. Und so weiter.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Salli ala Muhammad.
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين.
Zum ersten Mal wird die gesamte Menschheit hören, wie der Imam der Zeit, ajallallahu ta'ala farajahu sharif, das Ereignis seines Großvaters Hussein ibn Ali erwähnt. Er wird sagen, Ala ya ahl al-alam, o ihr Leute der Welt, ich bin der Imam, der aufersteht, der revolutionäre Imam, der die Revolution anführen wird. Ich bin derjenige, der Rächer sein wird. Ella ya ahl al-alam, o ihr Leute der Welt. Wahrlich, mein Großvater Hussein wurde durstig ermordet. Bis er dann sagte, Ella ya ahl al-alam, inna jaddi al-Hussein tarahuhu uryana. Ella ya ahl al-alam, inna jaddi al-Hussein. Er wird die Menschen die Ereignisse von Ashura aufzeigen und erklären. Und ich glaube, kein Auge eines wahren Liebenden wird trocken bleiben, wenn Imam Sahib al-Asr wa-Zaman den Namen seines Großvaters Hussein erwähnt. Ich glaube, keiner wird sich dann beherrschen können, wenn der Imam zum ersten Mal den Namen seines Großvaters Abi Abdullah al-Hussein erwähnt und seine Tragödien erwähnt. Der Imam der Zeit wird dastehen mit seinen 313, die auserkorenen, die auserlesenen Anhänger. Wer kriegt dies mit? Sufyani. Der Sufyani kriegt mit, der Imam ist erschienen. Die 313 sind bei ihm in der Kaaba, in Masjid al-Haram. Er wird eine Armee aufstellen von 70.000 Mann. Diese werden von Syrien kommen. Sie bekommen den Befehl, den Mahdi, ajallallahu farajul sharif, zu töten, ihn zu bekämpfen. Sie werden also von der Region Syrien Richtung Mekka kommen. Sie werden erstmal in Medina stationieren. Und die Überlieferungen sagen, was sie mit dieser Stadt anrichten werden, kann man nicht in Worte beschreiben. Jeder, der Ali, Hassan, Hussein heißt, wird genommen und getötet werden. Das haben wir bei ISIS vor kurzem gesehen. Jeder Schiite, der gesehen wird, wird sofort getötet. Sie werden die Stadt auseinandernehmen, Medina. Sie werden die Prophetenmoschee, wal'iyadhu billah, als Stall für die Tiere nutzen. Sie werden Frauen versklaven, Frauen schänden und so weiter und so fort. Und sie machen sich dann weiter auf dem Weg nach Mekka, um den Imam zu töten. Zwischen Medina und Mekka gibt es einen Ort namens Bayda. An diesem Ort werden sie stehen. Al-Khasfu bil-Bayda gehört zu den Alamatul Hatmiyya. Al-Khasfu bil-Bayda, das heißt, wenn die Armee des Sufyan, diese 70.000 Mann von Medina weitergeht nach Mekka, um den Imam zu bekämpfen, werden sie zu dieser Region Al-Bayda ankommen. Diese Region hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als erstes erwähnt. Er sagte, eines Tages war er mit seinen Gefährten da, in der Region Baida und er weinte. Und sie fragten ihn, oh Gesandter Gottes, warum weinst du? Er sagte, wir befinden uns in der Region Baida. Wisset, dass eines Tages eine Armee aufgestellt wird, um meinen Sohn Al-Mahdi zu bekämpfen und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie an diesem Ort vernichten. Was wird geschehen? Diese 70.000 Mann auf dem Weg nach Mekka, Jibra'il a.s. wird kommen und den Boden unter ihnen aufreißen und die Erde wird sie komplett verschlucken. Das heißt, man könnte sagen, es wird ein gewaltiges Erdbeben geben und sie alle werden sterben. Diese 70.000 Mann. Der Imam der Zeit, ajallahu farajhu sharif, macht sich dann auf den Weg, verlässt Mekka und geht Richtung Irak. Dort schließen sich ihm die Armeen des Khorasanis, die Armeen des Yamanis, schließen sich dem Imam an. Der nächste innere Kreis von den 313 sind 10.000 Mann, die sich dem Imam erstmal anschließen. Das heißt, der Imam der Zeit, ajallahu farajhu sharif, der nächste Zirkel sind die 313, die Top-Generäle, die auserkorenen Generäle des Imams. Der nächste Zirkel sind 10.000 Gläubige. Sie sind zwar nicht so wie die 313, aber auch extrem stark in ihrem Glauben, dem Imam loyal, dem Imam ergeben. Das ist der nächste Zirkel. Danach kommt die Armee des Khorasanis, die Armee des Yamanis. Sie schließen sich alle dem Imam an. Und dann gehen sie nach Karbala als erstes, wie die Überlieferungen sagen. Dort grüßt Imam al-Mahdi, ajallallahu farajhu sharif, macht Ziyara bei seinem Großvater Imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Und ich will nicht wissen, wie Karbala dann sein wird. Stellt euch dieses Jahr vor, wo der Imam der Zeit zum ersten Mal nach Karbala geht und seinen Vater, Imam Hussein, besucht und Ziyara bei ihm macht. Was wird los sein? Was wird dort los sein, wenn der Imam der Zeit zum ersten Mal seinen Großvater besucht? Bis er sich dann weitermacht Richtung Kufa. Dort wird seine Hauptresidenz sein. Dort wird er sich niederlassen. Das wird der Ort sein, von wo er seine Revolution lenkt und startet. Danach bekommt der Imam, ajallahu ta'ala farajhu sharif, die Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala, nach Palästina zu gehen, zum Masjid al-Qudus. Und diesen Ort, die Überlieferungen sagen, dieser Ort wird von fremden Mächten besetzt sein und der Imam, ajallahu farajhu sharif, wird diesen Ort befreien von den fremden Mächten. Das ist das, was die Überlieferungen sagen. Der Imam wird dorthin gehen und, diesen Ort von diesen Mächten befreien. Bis dahin hat die westliche Welt, die nicht-muslimische Welt, bisher nur zugesehen. Von außen zugesehen. Sie haben gesehen, Sufyani, Armee, Erdbeben, Armee wird getötet. Da ist irgendwie so ein Anführer, der sich Mahdi nennt, der ist jetzt von Mekka erschienen, nach Kufa gegangen. Sie sagen, das ist so ein innermuslimisches Ding, wir halten uns da raus. Sobald aber der Imam nach Qudus geht, Masjid al-Qudus, und die fremden Mächte bekämpft und befreit, werden sie ihre Lobbys aktivieren. Sie werden ihre Armeen aufstellen, sie werden ihre Lobbys aktivieren, eine große Armee aufstellen, um den Imam zu bekämpfen. Und dann passiert ein Wunder, ein wunderschönes Wunder. Bevor sie den Imam angreifen, passiert etwas Außergewöhnliches. Isa ibn Maryam erscheint, wird von Allah subhanahu wa ta'ala, bekommt die Erlaubnis, kommt vom Himmel hinab und erscheint. Die christliche Welt ist erstmal verwirrt. Ja, oder beziehungsweise freut sich erstmal, ja, der Messias ist endlich da, er wird uns helfen, gegen den Antichristen zu kämpfen. Was werden sie denken? Der Mahdi, ajallallahu farajhu sharif, ist der Antichrist, wal'iyadu billah. Bis heute gibt es Christen, Prediger, Priester, die kommen und sagen, dieser Mahdi, dieser Anführer der Muslime, das ist der Antichrist, den unser Messias töten wird. Isa ibn Maryam erscheint, die christliche Welt ist erstmal verwirrt. Was wird er machen? Wird er auf unserer Seite sein? Was wird geschehen? Was macht Isa ibn Maryam? Er geht zum Masjid al-Qudus, zu Imam al-Mahdi, ajallahu ta'ala farajhu sharif. Er geht zu ihm und dann tritt die Gebetszeit ein. Imam al-Mahdi, ajallahu farajhu sharif, sagt aus Höflichkeit, aus Bescheidenheit, O Ruh Allah, O Geist Gottes, bitte leite das Gebet für uns. Und Isa ibn Maryam a.s. wird sagen, nein, du bist dem würdiger, O Sohn des Gesandten Gottes. Und er wird ihn nach vorne schicken, damit der Imam der Zeit, ajallahu farajhu sharif, das Gebet leitet und hinter ihm wird Isa ibn Maryam beten.
Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Und dann wird die gesamte Welt sehen, wie Isa ibn Maryam plötzlich sich diesem Imam anschließt, plötzlich hinter ihm betet. Eine große Zahl der Christen werden sich Isa ibn Maryam und Imam al-Mahdi, ajallahu farajhu sharif, anschließen daraufhin. Deshalb, wenn der Imam alayhi salam erscheint, wenn Isa ibn Maryam erscheint und die Armeen ihn bekämpfen, glaubt nicht, das ist eine Sache Schiiten gegen Nicht-Schiiten, Muslime gegen Nicht-Muslime. Nein, auf der Seite des Imams wird es Christen geben, es wird Sunniten geben, es wird Schiiten geben, es wird Hinduisten geben, Buddhisten, Atheisten. Jeder, der für Gerechtigkeit steht, wird diesen Imam sehen und sagen, das ist das, was ich mein Leben lang sehen wollte. Diese Gerechtigkeit, die dieser Mann etabliert, das will ich haben. Ich schließe mich ihm an. Muslim, Gott, Prophet, egal was er sagt, ich bin mit ihm. Genauso, jeder, der Angst hat, dass seine Tasche leerer wird, weil er die Menschen immer unterdrückt hat, weil er immer an der obersten Spitze der Politik stand und Länder, deren Ressourcen beraubt hat für seine eigene Tasche, wird sagen, das ist nicht der Mahdi. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist, o Sohn Fatimas. Wir kommen schon klar. Wieso? Er hat Angst, seine Tasche wird leerer. Der Imam der Zeit wird die Erde mit Gerechtigkeit füllen, so wie sie mit Ungerechtigkeit gefüllt wurde. Er wird sagen, geh dahin zurück, du bist nicht der Mahdi. Es wird Schiiten geben, die gegen ihn kämpfen. Es wird Sunniten geben. Es wird alles Mögliche geben, die den Imam bekämpfen. Das heißt, wenn der Imam erscheint, wird es einen Krieg geben, einen Kampf zwischen Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit. Auf der Seite des Imams wird es Gerechtigkeit geben und alles, was ihn bekämpft, wird ungerecht sein, wird die Ungerechtigkeit repräsentieren. Und der Imam, ajallallahu faraju sharif, wird ohne Zweifel diesen Sieg erlangen und die Erde mit Gerechtigkeit füllen, so wie sie vorher mit Ungerechtigkeit gefüllt wurde. Sodass die Überlieferungen sagen, jemand, der spenden möchte, der dann zu dieser Zeit kommt, wenn der Imam seinen gerechten Staat etabliert hat, jemand will spenden, er wird keine arme Person finden, an die er Geld geben kann, weil jeder hat das, was er braucht. 1% der Menschheit heute hat so viel wie die anderen 99%. Könnt ihr euch das vorstellen? Rechnet nur die Gesamtvermögen von Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, rechnet die von den Top 5 der Milliardäre. Werdet ihr sehen, sie haben vielleicht mehr an Kapital als 95% der Menschheit vielleicht. Wenn der Imam der Zeit, ajallallahu faraju sharif, erscheint, wird alles gleichmäßig auf die Menschen verteilt. Es wird keine arme Person geben. Die Überlieferung berichten, eine Frau wird keinerlei Probleme haben, nachts rauszugehen. Nachts sogar alleine zu verreisen. Heutzutage, wenn eine Frau alleine rausgehen möchte, was sagt ihr Mann, was sagen ihre Eltern? Nein, wir haben Angst um dich, jemand könnte dich angreifen, belästigen, was auch immer. Zu der Zeit des Imams wird jeder in Sicherheit und Frieden leben können. Und das ist das göttliche Versprechen. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. Ein göttliches Versprechen, was im Heiligen Koran zu lesen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde denjenigen beerben wird, die unterdrückt waren. Und sie werden die Erben sein. Sie werden die Gerechtigkeit auf dieser Welt etablieren. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns alle dies erleben lässt, inshallah, dass er uns diese Nacht im heiligen Monat Ramadan erleben lässt, wo wir diesen Schrei von Jibrail hören, dass wir zum ersten Mal den Imam der Zeit, ajallahu faraju sharif, erblicken können, dass wir zum ersten Mal den Namen seines Großvaters von seinem reinen Mund hören dürfen, inshallah, dass wir die Trauerzeremonien um seinen Großvater von ihm hören, dass wir dann wirklich erfahren, was in Karbala passiert ist, dass wir dann die wirklich wahre, hundertprozentige Geschichte dann von ihm aus seinem reinen Mund hören, dass er uns über alle Sachen aufklärt, inshallah, und dass wir zu seinen ergebenen Dienern, inshallah, allesamt gehören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Erscheinung beschleunigen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. عفوك اللهم عن ذنبي.